Ja, liebe Geschwister im Herrn, die Wichtigkeit der Gottesfurcht in der Endzeit, das soll das abschließende Thema unserer Konferenz sein. Ich denke tatsächlich, dass das ein Thema ist, das gerade in unseren letzten Tagen von großer Bedeutung ist. Und zwar einfach deshalb, weil die ganze geistliche Atmosphäre der Zeit Geist der Gottesfurcht entgegenwirkt. Weil wir in einer Zeit leben, in der letztlich der Widersacher ein Geist des Humanismus, der Menschenverehrung und Menschenvergottung ausbreitet, und zwar bis hinein in die Christenheit und bis hinein in die Evangelikalen, und das landet auch irgendwo bei uns. Der Mensch wird groß gemacht, der Mensch wird in den Mittelpunkt gestellt, der Mensch wird mit seinem angeblich Guten herausgestellt und Gott wird verkleinert, er wird an den Rand gedrängt, er wird als macht- und bedeutungslos hingestellt. Diese Tendenz finden wir eben nicht nur in der liberalen Theologie, die davon ganz geprägt ist, sondern wir finden sie bei den Evangelikalen, wir finden sie bei der Gemeindewachstumsbewegung, bei den modernen Gemeinden, wir finden sie ganz besonders auch in der modernen Jugendarbeit, wo die Ehrfurcht vor Gott in vielen Kreisen ganz massiv letztlich untergraben wird und ja, Gott irgendwo dargestellt wird als ein freundlicher Kumpel, als ein Daddy, so wird er manchmal auch von Charismatikern zum Beispiel angesprochen, und das ist eigentlich gotteslästerlich, wo einfach Gott sozusagen auf die Ebene des Menschen gebracht wird und der Mensch kann auf Augenhöhe mit Gott verhandeln, und dann wird eben auch so gesagt, ja, Jesus geht mit dir, wenn du in die Disco gehst, Gott segnet deine Wege ab, und alle diese Dinge sind im Grund das Ergebnis einer falschen Gottesvorstellung, wo die Ehrfurcht vor dem allmächtigen, herrlichen, hocherhabenen Gott völlig ausgeblendet wird. Und in dieser Atmosphäre leben wir. Das ist eine geistliche Umgebung, die uns angeht und die ganz besonders auch die jüngere Generation angeht, unsere Kinder und Enkelkinder, die Jugendgruppen in den bibeltreuen Gemeinden, auch nicht nur in den liberaleren Gemeinden, sondern auch in wirklich bibeltreuen Gemeinden. Sie sind von diesem Zeitgeist angegriffen. Und ich denke, deswegen ist es gut, wenn wir uns ganz bewusst an einige Aussagen der Heiligen Schrift erinnern, die eben bezeugen, wie wichtig die Gottesfurcht, die rechte Gottesverehrung für unser ganzes geistliches Leben ist und eben ganz besonders auch für unser Leben in der Endzeit. Ich möchte zur Einleitung etwas lesen aus dem 1. Timotheusbrief, aus dem 6. Kapitel, und zwar die Verse 6 bis 12. Da lesen wir, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Die Geschwister, die die alte Lutherbibel oder eine Elberfelder Bibel lesen, die werden dort ein anderes Wort finden, nämlich Gottseligkeit. Und das ist ein Begriff, der mich früher als jungen Christen ein bisschen durcheinander gebracht wird. Ich hatte immer so das Gefühl, das ist so eine mystische Gefühlsregung, die man hat, wenn man in der Gemeinschaft mit dem Herrn ist. Aber das Wort, das da im Grundtext, im griechischen Originaltext steht, Eusebeia, das heißt eigentlich rechte Verehrung, rechte Scheu und Furcht vor Gott. Und das ist damit gemeint, deswegen haben wir das in der Schlachterbibel auch mit Gottesfurcht übersetzt. Das ist also im Grund der direkte Bezug zu der Furcht des Herrn im Alten Testament. Und das ist, denke ich, wichtig, dass wir diesen Bezug auch herstellen. Denn das Neue Testament redet an vielen zentralen Stellen davon, dass diese rechte Gottesverehrung, diese Gottesfurcht für die Endzeit ganz besonders wichtig ist. Der 1. Timotheusbrief, der 2. Timotheusbrief, der Titusbrief, der 2. Petrusbrief, der Judasbrief, die Johannesbriefe, das sind eigentlich die Briefe, die ganz besonders für die Endzeit Lehren und Ermahnungen und Ermutigungen für die Gläubigen enthalten. Und da müssen wir darauf achten, was auch in diesen Briefen geschrieben steht. Und dieser Begriff Gottesfurcht kommt in allererster Linie gehäuft in diesen Briefen vor. unter anderem eben auch noch an anderen Stellen im ersten Timotheusbrief, aber auch im zweiten. Und deswegen, diese Gottesfurcht ist von besonderer Bedeutung in der letzten Zeit. Ich lese mal weiter. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Ihr Lieben, ich denke, das ist ein ganz wichtiges Wort für uns reiche Christen aus Deutschland und aus dem christlichen Abendland. Denn natürlich ist es hier ein Unterschied, wer also hier wirklich zu den Reichen gehört und vielleicht ein Millioneneinkommen hat. Aber relativ gesehen müssen wir eines sehen, wir alle sind noch jedenfalls auf einem hohen Niveau des relativen Wohlstands und haben ein Wohlergehen, das also für 80-90% der Weltbevölkerung unerreichbar ist und auf einer absolut anderen Ebene steht, als wir das uns vorstellen können. Und das bedeutet auch, dass dieser Wohlstand und dieses Wohlergehen und diese abgesicherte Existenz dem Glauben und der Gottesfurcht nicht besonders förderlich sind. Sehr interessant, unsere russlanddeutschen Geschwister, die übergesiedelt sind aus einem relativ armen Land voller Verfolgung in ein relativ reiches Land mit einem faulen Toleranzfrieden, haben festgestellt, dass diese Atmosphäre im Westen ihrer Gottesfurcht und ihrem Frömmigkeitsleben und Glaubensleben nicht gut getan hat und dass es schwieriger ist, in einer solchen Atmosphäre dem Herrn treu zu bleiben, als wenn Verfolgung herrscht und Armut. Ja? Das vielleicht auch darin, wenn bei uns vielleicht dieser Reichtum etwas erschüttert wird und die Ruhe und Ordnung etwas erschüttert wird, dann ist es zwar bedauerlich und wir sollen uns das nicht herbeiwünschen, aber vielleicht hilft es auch, dass manche Menschen, auch manche Gläubige aufwachen aus dieser scheinbaren Sicherheit und Bequemlichkeit, in der wir lange Jahrzehnte gelebt haben. Ja, es ist nicht unbedingt nur ein Schaden, es kann eine Hilfe sein, dass wir neu aufwachen und möge es der Herr so schenken. Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Und nun kommt ein Du aber, und das ist immer ganz wichtig in diesen Endzeitbriefen. Wenn der große Trend zur Verführung geht, zum Wohlstandsevangelium, zum Humanismus, zur liberalen Theologie, Emerging Church, was auch immer, dann ist doch der Einzelne gerufen, persönlich mit dem Herrn zu leben, Buße zu tun, sein Leben neu an dem Herrn Jesus auszurichten. Du aber, o Mensch Gottes, wenn wir von Neuem gezeugt sind, wenn wir das Leben, das Auferstehungsleben des Herrn Jesus Christus in uns tragen. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann können wir nicht mit der Welt mitziehen. Dann können wir auch nicht mit der verweltlichten Christenheit mitziehen. Dann sind wir gerufen, gegen den Strom zu schwimmen. Wie wir es gestern vom Karl Hammann auch gehört haben, notfalls auch alleine. Wenn wir die Einzigen sind in unserer Umgebung, die einen solchen Weg gehen, wenn wir verspottet werden, wenn andere Leute sagen, der ist irgendwo übergeschnappt, dreht durch, dann darf uns das überhaupt nicht behelligen und irgendwo eingrenzen. Du aber, o Mensch Gottes, Gott ruft den Einzelnen in dieser Zeit. Es geht nicht mehr um ganze Gemeinden und Gemeinderichtungen oder Freikirchen. Da ist ganz vieles im Niedergang, sondern es geht um den einzelnen Gläubigen. Es geht auch um die einzelne Gemeinde, um den einzelnen Hauskreis. Wie stehen wir zum Herrn? Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Es gibt bestimmte Dinge, die müssen wir meiden wie die Pest. Und es ist eine ganz große Quelle der Schwachheit und des Niedergangs der Gottesfurcht und der Heiligung, dass man so viele faule Kompromisse macht. Man seufzt und ächzt über Abweichung von Gottes Wort, über Verführungen in den eigenen Reihen, in der eigenen Familie, vielleicht in der eigenen Gemeinde. Aber man tut nicht das, was die Bibel sagt, was unter anderem bedeuten würde Absonderung. Klare Schnitte, klare Schritte, das vermeidet man. Und dann wundert man sich, dass die Freude im Herrn und die geistliche Kraft dahin schwindet. Und man so ein mühsames Kompromissleben führt, wo die Kraft und der Segen Gottes fehlt. Fliehe diese Dinge, sagt Gottes Wort. Und dann sagt es, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Es gibt also bestimmte Dinge, die sollen wir mit aller Kraft erstreben. Und auch da ist ein Problem. Wisst ihr, ich sage immer, nachjagen heißt nicht einen Spaziergang machen und gucken, ob man vielleicht das irgendwo antrifft auf dem Spaziergang. Nachjagen heißt, dass ich alle Energie aufwende, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Oder? Aber ich fürchte, viele Gläubige jagen nicht nach den richtigen Dingen. Manche jagen nach Wohlstand, Geld, nach einem Häusle, nach allen möglichen Dingen in dieser Welt, aber nicht unbedingt nach Gottesfurcht oder nach Gerechtigkeit, dem Tun des Willens Gottes. Glaube, Liebe, Ausharren, Geduld. Aber das sind diese Dinge, nach denen sollen wir jagen. Das heißt, auch wir haben eine Verantwortung, in diesen Dingen zu wachsen und zuzunehmen. Gottesfurcht ist letztlich auch eine Frucht des Heiligen Geistes, ganz klar. Der Geist Gottes gibt uns Gottesfurcht. Aber wir haben es auch ein Stück in der Hand, ob wir die Gottesfurcht in unserem Leben fördern. 1. Timotheus 4 heißt es, übe dich in der Gottesfurcht, trainiere ein gottesfürchtiges Leben. Oder ob wir die Gottesfurcht schleifen lassen und durch alle möglichen faulen Kompromisse letztlich immer weniger den Herrn fürchten und immer mehr ein fleischliches Eigenleben führen, so wie es uns gefällt. Denn Gottesfurcht ist eine Herzenshaltung. Ja, das ist im innersten Herzen, wie stehe ich vor Gott? Aber Gottesfurcht ist auch ein Wandel. Und letztlich zeigt sich meine Gottesfurcht in meinem Wandel, in meinen Taten, in der Gemeinde und in der Welt. Wenn ich wirklich den Herrn fürchte, dann lebe ich anders. Und zwar rund um die Uhr, nicht nur am Sonntag in der Gemeinde, sondern auch am Montag im Beruf oder irgendwann mal abends nach Feierabend, wenn es bei den Kindern drunter und drüber geht. Dort zeigt sich letztlich auch unsere Gottesfurcht. Die muss etwas Praktisches sein. Und deswegen, dem sollen wir nachjagen. Das soll uns wichtig sein. Dann heißt es in Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, ich glaube, da haben wir manche Impulse bekommen in den Tagen jetzt. Und das soll auch zum Ausklang uns nochmal begleiten, und zu diesem guten Kampf des Glaubens gehört eben auch praktizierte Gottesfurcht dazu. Wie gesagt, wir haben letztlich eine geistliche Atmosphäre, in der es so aussieht, als sei Gott eher machtlos und tolerant und gutwillig und würde alles Mögliche dulden. Und deswegen wollen wir uns noch einmal vor Augen führen, was eigentlich die Bibel sagt über den ehrfurchtgebietenden Gott, dem wir dienen, und über die Furcht des Herrn. Ich fange mal an mit Sprüche 1, Vers 7. Das kennen wir alle ganz gut. Aber das ist doch auch wichtig nachzudenken. Da heißt es ja letztlich, dass die Gottesfurcht ein Fundament ist. Ein Fundament unseres ganzen Glaubenslebens. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Da habe ich mir an einem Punkt, wo wir aus der Charismatik rausgekommen waren, gesagt, wenn das stimmt, dann hast du den Herrn ja noch gar nicht richtig erkannt. Die Furcht des Herrn, das bedeutet Ehrfurcht vor Gott, die Erkenntnis, dass Gott ehrfurchtgebietend ist, furchtgebietend. Das ist ein Fundament unserer ganzen geistlichen Erkenntnis. Wenn mich das nicht prägt, dann laufe ich irgendwo falsch in meinem Glaubensleben. Und ich denke, da müssen wir wirklich auch mal drüber nachdenken. In meinem Buch über die Gottesfurcht habe ich versucht, mal ein Bibelstudium zu machen. Das geht gar nicht, dass du alle Bibelstellen, die über die Furcht des Herrn und über den ehrfurchtgebietenden Gott sprechen, ausdruckst. Sonst hätte das Buch 300 Seiten gehabt. Ja, es sind viel mehr, als man denkt. Und da ist es mal gut, eine Konkordanz zu nehmen und mal wirklich diese Stellen auf sich wirken zu lassen, wie sie zum Beispiel in den Psalmen, auch in den Sprüchen, wie das immer und immer wieder deutlich wird. Ich möchte da nur ganz wenige Stellen rausgreifen. 2. Mose 15, 11, das Lied der Erlösten, die errettet wurden, Israel, das errettet wurde aus der Sklaverei in Ägypten und nachdem sie durch dieses Rote Meer, durch dieses Wunder Gottes hindurchkommen durften, singen sie dieses Lied der Erlösung. Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, Wunder vollbringend? Wer ist dem Herrn gleich? Dieses Staunen, diese Ehrfurcht, die brauchen wir wieder ganz neu. 5. Mose 10, auch eine der Schlüsselstellen. 5. Mose 10, das ist ja auch dieses höhere Israel. Da wollen wir einfach die Verse 17 und 20 und 21 einmal lesen. Oder vielleicht schon ein bisschen mehr. Lesen wir es mal von Vers 12 an. Das ist so eine wichtige Stelle. Und nun Israel, was fordert der Herr dein Gott von dir, als nur, dass du den Herrn deinen Gott fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn deinem Gott dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte. Und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. So beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Und dann Vers 20, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhängen und bei seinem Namen schwören. Er ist dein Ruhm und er ist dein Gott, der bei dir diese großen und furchtgebietenden Dinge getan hat, die deine Augen gesehen haben. Diese Ehrfurcht, die sollte uns prägen. Und wohlgemerkt, wir brauchen als Erlöste keine Angst vor Gott zu haben. Das ist ja das, was dann viele auch betonen, aber vielleicht auf eine falsche Weise betonen. Natürlich, wir sind durch das Blut Jesu Christi nahegebracht. Wir sind erlöst. Unsere Sündenschuld ist getilgt. Wir brauchen nicht das Gericht Gottes zu fürchten. Wir sind nicht unter dem Zorngericht. Wir sind gerecht gemacht, geheiligt, versöhnt durch das vollkommene Sühnopfer Jesu Christi. Das stimmt. Deswegen heißt es auch im Johannesbrief im ersten, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht, in dem Fall die Angst vor dem zornigen Gott, vor dem Gericht bei einem Kind Gottes aus. Aber die Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes, die Ehrfurcht davor, dass Gott der Allmächtige ist, dass er derjenige ist, der unser Leben in seiner Hand hat, diese Ehrfurcht darf niemals weichen, sondern die wird sich, je mehr wir den Herrn lieben und kennenlernen, vertiefen. Und das müssen wir unterscheiden. Und das will der Teufel ein Stück uns rauben und vernebeln und ganz allmählich ausblenden. Ja? Das macht man ja dann auch bei den Fotos und Filmen so. Ne, da wird nicht ein rapider Wechsel gemacht, sondern so allmählich wird das eine blasser und dann kommt eine neue Farbe und ein neues Bild. Ja. Und das wollen wir uns ganz stark dagegen verwehren und festhalten an der Gottesfurcht. Ihr seht, in dem Abschnitt ist das zweimal betont worden. Ja. Ihn sollt ihr fürchten. Und das gilt auch uns im Neuen Testament. Ich könnte das jetzt auch belegen, dass eben gerade auch die Kinder Gottes Ehrfurcht vor Gott haben sollen. Ich möchte nur mal aus dem 1. Petrusbrief noch die bekannten Verse lesen, 1. Petrus 1 ab Vers 14. Da wird es ja auch deutlich gemacht und da wird auch deutlich, dass Gottesfurcht etwas mit praktizierter Heiligung zu tun hat, mit einem für Gott abgesonderten Wandel nach den Maßstäben Gottes. 1. Petrus 1 ab Vers 14. Vielleicht kann man irgendwie mal die Sonne ein bisschen schattieren. Die trifft mich genau ins Auge. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Jo. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Also das Wissen um die Erlösung, dass wir Gott unseren Vater nennen können, das löscht die Ehrfurcht vor Gott nicht aus, sondern es begründet sie geradezu. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also gerade weil wir um die Erlösung wissen, sollen wir in Ehrfurcht vor Gott leben in dieser bösen, gottfeindlichen Welt. Das gehört zusammen. Das ist kein Gegensatz, wie das manche falsche Lehrer uns ein Stück weismachen wollen. Ja, und ich habe das schon erwähnt, die Endzeit, unsere Zeit, der Zeitgeist, und zwar gerade der christliche Zeitgeist, ist genau vom Gegenteil von Gottes Furcht geprägt. Und das sehen wir an dem prophetischen Wort, das möchte ich noch einmal lesen, das ist sicher diese Tage schon manches Mal gelesen worden, 2. Petrus 3, Vers 1, folgende. Die Charakterisierung der Christenheit in der letzten Zeit. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Also wird ganz deutlich, in der Endzeit ist genau das Gegenteil von Gottesfurcht der Trend, nämlich Gottlosigkeit. Und Gottlosigkeit, das betrifft nicht die Atheisten, nicht den Richard Dawkins, nicht die Heiden, sondern Gottlosigkeit betrifft Namenschristen, die alles wissen oder wissen könnten. Die Bibel haben, im Psalm 50 heißt es vom Gottlosen, was zählst du meine Worte auf und wirfst sie doch hinter deinen Rücken? Das heißt, das ist jemand, der mit der Bibel umgeht. Ja? Das ist nicht jemand, der ganz weit weg ist, sondern jemand, der ein christliches Bekenntnis hat, aber letztlich lebt wie die Heiden. Und das ist ja unsere Not, nicht nur mit den evangelischen und katholischen Großkirchen, sondern auch mit den Evangelikalen in ihrer großen Mehrzahl, dass sie letztlich gottlos leben, dass sie leben wie die weltlichen Sünder, aber sie haben einen religiösen Anstrich, eine Fassade, die das alles fromm verbirgt. Und das, sagt die Bibel, hier ist eine der größten Nöte und Gefahren dieser schlimmen Endzeit. Falsche Christen, die letztlich gottlos leben, frevlerisch leben, die Gottes Maßstäbe, Gottes Heiligkeit missachten und dann noch so tun, ja, Gott segnet alle meine Wege ab. Ja, das ist Lästerung und das lässt Gott sich auch nicht bieten. Denn er bleibt heilig, auch wenn die Menschen immer mehr Verkündiger die Heiligkeit Gottes nicht mehr betonen. Das ist ja, wie der Teufel die Verführung auch hineinbringt. Man will eine humanistische, wohlmeinende, liebliche, freundliche, menschenfreundliche Verkündigung, in der alles von Gott ausgeblendet wird, barmherzig ausgeblendet wird, so meint man, was zu hart wäre, zu scharf wäre, was bedeutet, was zeigt, wie hoch erhaben Gott ist. Und letztlich ist Gottesfurcht ja auch das, dass wir auch als Kinder Gottes wissen müssen und wissen dürfen, dass es der lebendige Gott ist, der uns den Odem gibt und der ihn uns jederzeit entziehen kann. Ja? Das heißt Gottesfurcht, dass ich weiß, mein ganzes Leben hängt von dem heiligen, allmächtigen Gott ab und Gott kann, wenn er möchte, in einem Tag meine Gesundheit, mein Reichtum, mein Leben, alles wegnehmen. Das hat Hiob erlebt, als Gottesfürchtiger. Ja? Und es macht mich demütig und abhängig und dann weiß ich, ich bin geborgen in der Hand Gottes, aber da gehört eben auch das dazu, dass ich mich ergebe in die Hand Gottes. Bedingungslos, haben wir gestern Abend gehört. Ja? Herr, mach mit mir, wie es dir gefällt. Und dann sind wir in einer Position des Friedens und der Ruhe. Das ist ganz herrlich. Aber sobald wir etwas festhalten und sagen, Herr, aber die Dinge, die kannst du mit mir nicht machen, dann haben wir keinen Frieden mehr, keine Ruhe. Und dann haben wir Schwierigkeiten in unserem geistlichen Leben. Ja? Also Gottesfurcht ist etwas ganz Praktisches. Und wenn wir gottesfürchtig leben wollen, in einer Zeit, wo in der Christenheit die Gottesfurcht radikal angegriffen wird, dann müssen wir uns absondern von der Gottlosigkeit. Dann können wir nicht in einer Kirche bleiben, in Gemeinschaften oder Gemeinden bleiben, in denen letztlich die Gottlosigkeit, die Verführung, der Frevel sich ausbreitet. Dann müssen wir uns absondern und trennen. Das gehört auch mit zu einem gottesfürchtigen Weg in dieser letzten Zeit. Die wahre Gemeinde bildet in der Endzeit einen Überrest an Gottesfürchtigen aus, ja? Und das ist das, was Gott wirklich auch möchte, dass die Gottesfürchtigen sich sammeln und dass sie einen anderen Weg gehen als die Frevler, die letztlich nicht mit dem Gericht Gottes und nicht mit dem heiligen Gott rechnen. Ich finde es ganz interessant, im Neuen Testament wird es ausgedrückt, eben im 2. Petrusbrief, im 3. Kapitel, da möchte ich ein paar Verse draus lesen. Und im Alten Testament finden wir eine prophetische Parallele eben auch im Malachi, auch darauf möchte ich nochmal zu sprechen kommen. Aber lesen wir mal ein paar Verse aus 2. Petrus 3. Da geht es ja darum, dass es auch gesagt wird, am Ende der Tage werden Spötter auftreten, Verführer, Leute, die sich Christen nennen und sagen, Leute, es gibt gar kein Gericht, es gibt gar kein jüngstes Gericht. Gott ist so liebevoll und barmherzig, er wird diese Welt auf evolutionärem Weg immer christlicher und immer humaner machen, bis zum Schluss das Paradies auf Erden geschaffen wurde. Ja, das ist das soziale Evangelium. Das ist das, was letztlich die ganzen Liberalen predigen und glauben und verkündigen in unserer Zeit bis hinein in die evangelikalen Kreise. Und da sagt die Bibel, täuscht euch nicht. Es kommt der Tag des Gerichts und das hat Konsequenzen für uns als Gläubige. Und das ist vielleicht aktueller jetzt in diesen Tagen, als es noch vor einem Jahr war. Aber es gilt ewig, was hier geschrieben steht. Ab Vers 7, 2. Petrus 3. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort, durch das prophetische Wort Gottes, das sich erfüllen wird in jeder Beziehung. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung für uns Gläubige. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem er das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also wenn wir wissen, dass das Gericht kommt, dann ist unsere Konsequenz, dass wir jetzt gottesfürchtig leben, uns absondern von den Verderbnissen dieser Welt, nichts zu tun haben wollen mit diesen Verderbnissen, sondern den Herrn erwarten und uns vorbereiten auf ihn und vorbereiten und zubereiten lassen, dass wir wirklich ein klares geheiligtes Zeugnis von Gottes Macht und Gottes Gnade in dieser Welt noch ablegen können, bis der Zeitpunkt gekommen ist. Und das ist eben so wichtig, dass wir da klar sehen, Gottes Furcht und heiliger Wandel gehören für uns zusammen. Das ist Gottes Wille in unserer heutigen Zeit, dass wir das ausleben. Vielleicht noch ein kurzer Blick zu Malachi. Wir können das Ganze leider jetzt nicht so ausführlich behandeln, weil die Zeit eilt. Wir haben das ja schon gesehen, Vers 16, Malachi 3. Gott schaut in dieser letzten Zeit auf die Gottesfürchtigen. Er sieht jeden Einzelnen, seine Kämpfe, seine Anfechtungen. Ja, diese Dinge, die wir für den Herrn tun in dieser letzten Zeit, werden in die Bücher Gottes aufgeschrieben. Und alles das, was wir in Treue für den Herrn tun, wird seinen Lohn haben. Auch wenn es vielleicht jetzt so aussieht, als wäre es vergeblich getan. Da lesen wir, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden vor mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Das ist eine Verheißung, ihr Lieben. Die dürfen wir auch für uns anwenden und annehmen. Dort, wo der Herr Gerichte sendet über dieser Welt, da dürfen wir ganz grundsätzlich davon ausgehen, er wird die Seinen verschonen. Er wird sie herausnehmen. Er wird sie beschützen, stärken und ermutigen mitten in einer gottlosen Welt und einer verweltlichten Christenheit, die genauso dem Gericht übergeben ist wie die Welt, wie der Rest der Welt auch. Ja? Das muss uns ganz klar sein. Aber der Herr kennt die Seinen. Der Herr achtet auf die Gottesfürchtigen. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und der, der ihm nicht dient. Heute ist es so, dass, wie auch der Psalm 73 es gesagt hat, dass manchmal die, die Gott dienen, größere Anfechtungen haben, größere Schwierigkeiten, Leiden, Probleme, vordergründig, weil sie dem Herrn dienen. Der Herr trägt sie auch in diesen Situationen durch. Aber das, was Gott wirklich über uns und den Weg der Getreuen und Gottesfürchtigen denkt, das wird erst in der kommenden Weltzeit offenbar werden. Da erst wird sich zeigen, wie töricht die Gottlosen waren und dass unser Vertrauen auf den Herrn nicht umsonst war. Das dürfen wir glauben und daran festhalten. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Die Sonne der Gerechtigkeit, das ist der Herr Jesus, der wiederkommende Herr. Und das darf unsere Hoffnung sein. Deswegen blicken wir auf den Herrn, wenn wir durch die Kämpfe und Mühen dieser letzten Zeit gehen und lassen uns von ihm stärken. Und das ist auch letztlich wichtig, dass wir da in dieser letzten Zeit Mut fassen und uns nicht einschüchtern lassen von den Dingen, die da sich abspielen müssen, die unvermeidlich sind. Wir haben ja einiges gehört. Ich denke, das sehe das ganz genauso, dass eben ein Stück weit durch die Gottlosigkeit auch der Verantwortlichen des deutschen Volkes und des deutschen Volkes insgesamt ein Stück einfach Gottes bewahrende und segnende Hand zurückgezogen wird. Und dass da Gerichte kommen werden, die heilsam sind, die notwendig sind. Und dennoch denke ich, und das möchte ich eure Erwägung überlassen, aber ich denke, es gibt auf der anderen Seite trotzdem in dieser Situation einen sozusagen priesterlichen Auftrag der Gemeinde und auch ein priesterliches Vorrecht der Fürbitte. Wir können die endzeitlich vorhergesagten Entwicklungen, die zunehmende Gesetzlosigkeit, die antichristlichen Entwicklungen absolut nicht wegbeten. Ja, das ist völlig klar, die müssen kommen. Auf der anderen Seite fand ich es interessant, der Karl Hermann hat es gestern erwähnt, den Josia. Ja, und interessant war ja, dass nicht nur Josia selber verschont wurde, sondern auf sein Gebet und seine Demütigung hin hat Gott das Gericht noch einmal um volle 20 Jahre nach hinten verschoben. Ja? Und ich denke, dass die Gemeinde durch ihre Fürbitte und durch ihr Zeugnis in dieser Welt, auch wenn wir eine ganz kleine Minderheit sind, dass wir trotzdem eine aufhaltende Wirkung ausüben können durch unsere Fürbitte und dass wir beten dürfen, dass Gott doch bestimmte antichristliche Entwicklungen noch zurückhält und auch seine bewahrende Hand über die Gläubigen hält. Wenn bestimmte Dinge in Bezug auf die Kindererziehung und Gender Mainstreaming in den Schulen gesetzt werden und überall verpflichtend werden und wir kein Recht auf Heimschulerziehung bekommen, dann müssen vielleicht bibeltreue Christen jüngerer Generation auswandern. Weil wir können unsere Kinder nicht in Schulen schicken, wo sie zwangsweise irgendwelche Streichelkurse besuchen müssen, wo sie rausfinden, wer gerne mit wem hätte. Ja, das ist so pervers, da kann man als Christ vom Gewissen her nicht mehr mitmachen. Aber was wir machen dürfen, wir dürfen beten. Und da möchte ich 1. Timotheus 2 uns noch einmal lesen zur Ermutigung und Ermunterung. Denn das ist ja ein Auftrag und eine Verheißung. Der Auftrag der Gemeinde zur Fürbitte für die Obrigkeit. Und ich möchte mal wissen, welche Gemeinde das wirklich ernst nimmt, was hier geschrieben steht. Ich fürchte, die meisten nehmen es nicht so ernst, wie es hier steht. Da heißt es nämlich ab Vers 1, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, so wie ich das lese, heißt es, mit das wichtigste Gebetsanliegen in unseren Gebetsversammlungen sollte sein, dass wir a. für alle Menschen beten, dass der Herr Menschen errettet, dass das Evangelium vorangeht, b. für alle Menschen in Obrigkeit. Und er sagt, das Ergebnis sollte sein, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Das heißt, wir dürfen guten Gewissens bitten, Herr, mach es so, lenke die Obrigkeit so, dass wir noch einen gewissen Freiraum haben. Wenn Gott es dann anders führt, müssen wir das auch aus Gottes Hand nehmen. Aber ich verstehe das so, dass wir da ein Mandat haben, zu beten. Und es ist der allmächtige Gott, der die Herzen der Menschen lenkt wie die Wasserbäche, sodass auch antichristliche Politiker unter Umständen Dinge tun müssen, wenn wir wirklich beten, die sie gar nicht tun wollen. Ja, das kann Gott tun. Aber die andere Frage ist, wie sieht es in unseren Gebetsstunden aus? Welche Rolle spielt das Gebet für die Obrigkeit? Und wisst ihr, meinen wir das ernstlich? Ja? Jakobus 5 heißt es, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja? Und es bedeutet zum Beispiel, was die russlanddeutschen Gemeinden heute immer noch machen und früher noch mehr gemacht haben, die haben gefastet und gebetet. Nun gibt es manche Christen, die meinen, das sei gar kein Unterschied, Fasten bräuchte man nicht, sei alttestamentlich. Aber ich lese das in meiner Bibel im Neuen Testament relativ oft. Und ich glaube zum Beispiel, dass es wichtig ist, auch gerade für solche Anliegen, dass wir auch als Gemeinden fasten und beten. Und ernstlich beten. Fasten heißt ja, ich demütige mich vor Gott und ich tue meine alltägliche Fürsorge für mein leibliches Wohl. Ich stelle das etwas zurück, um zu zeigen, mir ist es sehr wichtig, was ich jetzt bete. Nehemia, ja, als Vorbild. Können wir uns mal anschauen. Das heißt also, wir haben, denke ich, da einen Weg, in dieser chaotischen Situation den Willen Gottes zu tun. Und das ist, dass wir ernstlich beten. Beten für die ganzen Krisenregionen, beten für die Flüchtlinge oder Einwanderer, wie man sie immer bezeichnen will. Sie sind auf jeden Fall Muslime, die zu uns kommen und denen sind wir etwas schuldig, nämlich das Zeugnis des Evangeliums. Gar keine Frage. Ja? Und wir dürfen immer noch auch die Gerichte Gottes als Gelegenheiten sehen für unser Zeugnis. Und das möchte ich auch wirklich zur Ermutigung sagen. Ich denke, es wäre gut für uns, wenn wir als bibeltreue Gläubige in eine Offensive der Evangeliumsverkündigung gehen. Also nicht sich jetzt immer mehr zurückziehen und resignieren und vergraben, sondern soweit es noch möglich ist, gerade auch in so einer Krisensituation, offensiv das Evangelium verkündigen. Nicht nur unter den Einwanderern, sondern auch unter den Einheimischen, von denen vielleicht doch diese Krisenentwicklung auch den einen oder anderen aufweckt. Da darf man drum beten. Ja? Denn Sattheit und Zufriedenheit war noch nie gut für die Verkündigung des Evangeliums. Ja? Die Menschen waren dort offen, wo sie in Not waren, wo sie in Krisen waren. Und deswegen dürfen wir das auch als eine Gelegenheit sehen, wirklich für den Herrn Zeugnis zu geben. Das wollte ich noch einfach deutlich machen, einfach auch die Bewahrung Gottes für die Gottesfürchtigen. Das dürfen wir wissen, dass Gott die Gottesfürchtigen beschirmt. Vielleicht aus dem Psalm 103 da noch eine Verheißung dazu. Das ist ja so ein kostbarer Psalm, der eben auch ganz deutlich die persönliche Zuwendung des Herrn zu jedem zeigt, der ihn fürchtet. Vers 11, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Das dürfen wir in der jetzigen Situation festhalten. Aber auch, dass wir ein heiliges Priestertum für Gott sind, dass wir uns nicht in politische Aktionen, in Demonstrationen, in irgendwelche aufwallende politische Gefühle verstricken lassen, denn sonst verlieren wir unsere priesterliche Vollmacht. Wir müssen ja allen, den Grünen, den Roten und den Schwarzen, das Evangelium verkündigen. In dem Moment, wo wir eine Partei sind, haben wir die anderen, haben wir den Zugang zu den anderen verloren. Ja? Und auf der anderen Seite, Psalm 60, Vers 6, das ist mir auch noch wichtig gewesen als Ermunterung, da heißt es ja, du hast denen, die dich fürchten, ein Banner gegeben, ein Feldzeichen, dass sie sich erheben um der Wahrheit willen. Also nicht wegducken, nicht sich verkrümeln, sondern wir dürfen aufstehen in der Kraft des Herrn und die Wahrheit Gottes gerade heute bezeugen und vertrauen, dass Gott noch etliche dadurch auch anspricht und herausrettet. Ja, ich möchte und muss zum Schluss kommen, vielleicht der Psalm 145, Vers 18 bis 21, als ein Trostwort und eine Ermunterung noch am Ende dieser Verkündigung. Psalm 145, Abvers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten, dass wir uns dazu erheben. Vater im Himmel, wir wollen dich loben und preisen. Wir wollen dich ehren, den ehrfurchtgebietenden, allmächtigen Gott. Du bist der oberste Herrscher, du hast alle Dinge in deiner Hand, du hast unser Leben in deiner Hand, du hast auch die Völker und ihr Schicksal in deiner Hand. Und wir sehen, wie du auch handelst in diesen Tagen, auch an unserem Volk. Und wir wollen beten, dass du uns ermutigst und stärkst, dass wir mitten in diesen chaotischen Umständen, in auch einem zunehmenden Druck gegen uns, dass wir den Mut nicht sinken lassen, dass wir wissen um deine Gnade, um deine Kraft, um deinen Schutz, der mit uns ist, und dass wir vorangehen, diese herrliche Wahrheit deines Wortes, des Evangeliums und den herrlichen Namen des Herrn Jesus zu bezeugen. Dass noch Menschen zur Umkehr kommen, gerade auch in solchen Zeiten. Dass deine Gemeinde ermutigt und gestärkt wird, dass die Getreuen, die Gottesfürchtigen sich sammeln und sich gegenseitig ermutigen. Darum bitten wir und danken dir, dass du der Sieger bist, dass du alles zu deinem herrlichen Ziel hinausführen wirst. Dir wollen wir uns anvertrauen, dir wollen wir Lob und Anbetung bringen. Amen.